Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Ja, herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen, heute am 6. Oktober 2017. Im Studio sind heute die Moderatoren Richard Schäfer und Michael Kummer.
Hallo.
Hallo Richard. Und wir werden uns heute, wie immer, um Bildungsthemen drehen, Bildungsthemen in Thüringen. Und ein wichtiger Bildungsbereich ist die Hochschule und der Forschungsbereich. Und dazu haben wir heute einen Studiogast eingeladen. Marco Hennhöfer ist heute im Studio. Hallo Marco.
Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Marco ist Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dort wiederum sehr aktiv tätig im Referat Hochschule und Forschung. Klingt jetzt alles sehr hochtrabend. Wir werden nachher erläutern, was das ist. Denn wir wollen heute darüber sprechen, über die rot-rot-grüne Hochschulpolitik der letzten 2,5 Jahre. Und zwar machen wir dann Fragezeichen dahinter. Viel Rauch um nichts wäre unsere provokative Frage. Gibt es da Entwicklungen? Wenn ja, welche? Welche kann man positiv bewerten und welche nicht? Und deswegen haben wir uns heute den Marco eingeladen. Ja? Und damit wir erstmal anfangen, wer ist überhaupt Marco Hennhöfer? Das würde ich einfach direkt an unseren Studiogast fragen. Und zwar, da wir eine Bildungssendung sind, interessiert uns natürlich vor allen Dingen deine Bildungsbiografie. Wie bist du denn zur Hochschule gekommen, beziehungsweise zur TU Ilmenau? Dort bist du ja tätig.
Gut, ja, vielen Dank schon mal für die Einleitung. Name brauche ich nicht mehr sagen. Marco Hennhöfer wurde schon vorgestellt. Zurzeit aktiv im Referat Hochschule und Forschung. Also das ist meine, ich sag mal, nebenberufliche Aktivität, dass ich dort doch auch viel Zeit und Engagement in die Gewerkschaft einbringe. Hauptberuflich bin ich an der TU Ilmenau tätig, aktuell dort als Vorsitzender im Personalrat. Aber nebenbei halte ich auch noch eine Lehrveranstaltung, also dass ich fachlich da immer noch etwas am Ball bleibe. Ich bin inzwischen seit 2001 an der TU Ilmenau, war dort zunächst auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf Forschungsprojekten beschäftigt, wie man das heute auch kennt und wie wir es heute sicherlich auch noch diskutieren werden, drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte. Dann nach einigen Jahren, nach zwei oder drei Jahren, ergab sich die Möglichkeit, auf eine Haushaltsstelle zu kommen. Also auch diese Seite der Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter kenne ich. Dann haushaltsfinanziert, entsprechend mit einem höheren Anteil in der Lehre, was mir da auch sehr viel Spaß gemacht hatte. Und so hatte ich dann 2006 die Gelegenheit ergriffen, auf eine unbefristete Lehrkraft für besondere Aufgabenstelle zu kommen. Aha. Und seitdem hatte ich dann auch mein Engagement in der Gewerkschaft doch deutlich verstärkt, denn ich muss auch zugeben, zuvor fiel das tatsächlich schwer, mit einer befristeten Stelle dort doch auch längerfristig zu planen. Das sind also die Sorgen und Nöte, die unsere befristeten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also die kenne ich auch zugute.
Ja. Jetzt sind wir ja eine Sendung für bildungsinteressierte Menschen, die vielleicht nicht immer aus dem Hochschulbereich kommen. Jetzt sind schon zwei Begriffe gefallen, die wir vielleicht mal gleich klären sollten. Drittmittelfinanziert und haushaltsfinanziert. Vielleicht kannst du den Unterschied nochmal ganz kurz benennen.
Genau, also im Prinzip finanzieren sich die Hochschulen aus einem Großteil Landesmitteln. Also das sind direkt Zuschüsse oder Budgets, die das Land den Hochschulen zuteilt, und auch ein erheblicher Teil an sogenannten Drittmitteln, das sind also alle Mittel, die im Prinzip nicht vom Land kommen. Das sind zum Beispiel Fördermittel, die wir über die DFG in Wettbewerbsverfahren einwerben oder über EU-Forschungsprojekte, aber das sind auch direkt Industrieprojekte, also wo die Industrie Forschungsvorhaben finanziert, die dann an der Universität oder an der Hochschule durchgeführt werden. Also das sind so die typischen Finanzierungsquellen, die so an den Hochschulen auftreten.
Und diese Drittmittelbeschaffung bindet aber eine ganze Menge an personellen Kapazitäten, auch an Arbeitszeit, um immer wieder auf Projekte einzugehen oder eigene Projekte anzubieten.
Genau, also das ist auch eine Tendenz, die sich über die letzten Jahre verstärkt hat. Also dadurch, dass die Haushaltsmittel, also der landesfinanzierte Anteil, nur schwach bis faktisch gar nicht gewachsen ist, die Hochschulen aber doch mehr und mehr Ausgaben haben durch die steigenden Studierendenzahlen und das wurde versucht, durch höhere Anteile an Drittmittelfinanzierung zu kompensieren. Und da ergibt sich in der Tat, ergibt sich die Auswirkung, dass der Wettbewerb um die Drittmittel natürlich auch größer wird, denn alle Hochschulen versuchen mehr und mehr an Drittmittel zu kommen. Und dadurch kommt es beispielsweise, dass wir inzwischen teilweise Bewilligungsquoten von 1 zu 5 haben. Das heißt, von 5 Anträgen ist vielleicht einer erfolgreich und man bekommt tatsächlich das Forschungsprojekt verbunden mit den entsprechenden Geldern. Das geht sogar noch weiter. Also bei den EU-Projekten, da geht es bis zu Bewilligungsquoten von 1 zu 10 oder 1 zu 11. Also da wird sehr viel Energie in Anträge gesteckt, die dann häufig nicht erfolgreich sind, obwohl sie inhaltlich sehr gut sind. Aber ja, die Größe des Kuchens ist begrenzt.
Mit der Folge, dass viele Studierende, viele Doktoranden auch auf diesen Projektstellen sitzen und also nicht wissen, ob sie nach Ende des Projektes weiter beschäftigt werden oder ob ihre Doktorarbeit dort weiter finanziert wird. Wenn sie, wenn das Projekt nicht bewilligt wird, stehen sie quasi auch vor dem Nichts.
Genau, das ist also ein systematisches Problem dieser Projektfinanzierung, dass die Projekte häufig nur über 1, 2, 3 Jahre, dann ist schon ein wirklich gutes Projekt, oder EU-Projekte dann über 2 Phasen zu je 3 Jahren. Also solche Projekte gibt es in der Tat, aber die meisten sind wirklich relativ kurz und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann dort eine Weiterfinanzierung aussehen? Denn in 1 oder 2 Jahren schaffen es die wenigsten tatsächlich eine Promotion oder eine Doktorarbeit fertigzustellen.
Also brutal gesagt, wenn der Staat genügend Geld zur Verfügung stellen würde für Wissenschaft, Lehre und Forschung, dann braucht er keine Universität, keine Hochschule, Drittmittel einzufahren.
Es sollte zumindest so sein, dass der landesfinanzierte Austeil auskömmlich ist für die Hochschulen, ihr Lehrangebot und auch ein gewisses Maß an Forschung aufrechtzuerhalten, ohne dabei auf die Mittel Dritter angewiesen zu sein.
Es gibt ja so landläufig so ein bisschen die Kritik daran, an diesen Drittmitteln, wenn die aus der Industrie oder kommen, dass die natürlich sehr industrienah sind und irgendwelche, sagen wir mal, letztendlich Produktverwertung im Sinne haben und dass da die Geistes- und Sozialwissenschaften oft hinten runterfallen. Jetzt bist du an der TU Ilmenau, da gibt es vielleicht nicht so viele Geistes- und Sozialwissenschaften, aber erkennt ihr das in eurem Referat Hochschule und Forschung? Ist das ein Problem, was ihr da auch seht oder eher nicht?
Also eher fachspezifisch nicht. Also es ist natürlich klar, dass es für, ich sag mal, die Ingenieursdisziplinen einfacher ist, auch Mittel von der Industrie einzuwerben. Bei den Geistes- und Sozialwissenschaften, das sind es dann eher Projekte über BMBF, also über Bundesministerien oder DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die haben dann eher solche Förderformate, die sie nutzen. Aber auch da ist der Wettbewerb natürlich ähnlich wie bei uns oder wie bei den Ingenieuren.
Okay, Marco, wir sind erstmal eingestiegen ins Thema und es gibt natürlich einen besonderen Anlass, warum wir uns heute auch hier treffen im Studio. So viel dann nach der Musik. We'll be right back.
in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ja, zurück bei Bildung in Thüringen, heute am 6. Oktober. Zu Gast ist Marco Hennhöfer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, seines Zeichens mitverantwortlich für die Hochschul- und Forschungspolitik und Ausrichtung der Gewerkschaft. Da würde ich erstmal die erste Frage zustellen. Da gibt es also ein Referat Hochschule und Forschung. Was ist das eigentlich?
Genau, die GEW beschäftigt sich selbstverständlich mit allen Bildungsthemen, die wir bundesweit und in Thüringen bearbeiten. Das ist der Schulbereich, der Hochschulbereich, Erzieherinnen und Erzieher, also über alle Bereiche hinweg. Und ein Bereich davon ist eben der Hochschul- und Forschungsbereich. Forschungsbereich, weil es außer den Hochschulen natürlich auch noch Forschungseinrichtungen gibt, an denen ja geforscht wird und die Wissenschaft vorangebracht wird. Mhm. Und die Interessen dieser Beschäftigten versuchen wir entsprechend zu vertreten, also sei es in Tarifverhandlungen oder auch bei Gesetzgebungsverfahren, wie das aktuell ja in Thüringen auch der Fall ist, werden wir ja heute auch noch drüber sprechen, Novellierung Thüringer Hochschulgesetz, Thüringer Personalvertretungsgesetz. Dort versuchen wir möglichst Einfluss zu nehmen, um dort im Interesse der Beschäftigten Regelungen hineinzubringen.
Genau, und deswegen sitzen wir auch hier zusammen. Es gibt eben diese Anlässe, dass diese zwei Novellierungen anstehen. Und deswegen habt ihr als Referat innerhalb der GEW einen ganzen Schwerpunkt gesetzt. So Hochschul- und Forschungspolitik der rot-rot-grünen Landesregierung setzt ein Fragezeichen dahinter, diskutiert das in verschiedenen Aufsätzen. Und mir ist aufgefallen, es geht los. Ihr führt ein in das Thema und diskutiert erstmal an, ist das eigentlich gut oder eher schlecht, dass diese Akademisierungsquote in Deutschland in den letzten Jahren nach oben getrieben wurde? Das hat ja Vor- und Nachteile. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Ja, also vielleicht eher auf die Auswirkungen, ob das gut oder schlecht ist, das könnte man sicherlich lange diskutieren. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir da gewerkschaftlich zu einer einheitlichen Meinung kommen würden. Aber es ist auf jeden Fall ein Effekt, der sich nicht leugnen lässt, dass mehr und mehr junge Menschen an die Hochschulen kommen. Und ja, die Gründe dafür sind vielfältig. Also das sind zum einen natürlich die Verdienstmöglichkeiten, die den jungen Leuten vorschweben, dass sie denken, nur mit einem akademischen Abschluss können sie es mal zu etwas bringen. Aber dass das vielfach nicht so der Fall ist, das wissen wir ja auch, dass es durchaus Studiengänge gibt, wo man selbst mit Abschluss Schwierigkeiten hat, dort einen entsprechenden Beruf zu finden, wo auch entsprechend eine Honorierung erfährt dann. Das heißt, das Studium ist nicht unbedingt der Weg zum Erfolg.
Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, okay, man kann das so und so diskutieren, aber aus gewerkschaftlicher Sicht, was ist denn da problematisch? Also wenn immer mehr junge Menschen an die Hochschulen kommen, Stichwort finanzielle Ausstattung.
Genau, das ist natürlich eine Herausforderung, vor der die Hochschulen stehen, dass sie im Prinzip bei gleichbleibender bis leicht steigender Finanzierung mit einem steigenden Anstieg an Studierenden klarkommen mussten während der letzten Jahre.
Und das geht natürlich zulasten der Beschäftigten.
Das geht zulasten der Beschäftigten. Und da sind wir natürlich wieder bei den Kerninteressen der Gewerkschaft, Beschäftigungsbedingungen, und nicht zuletzt auch Studienbedingungen dann an der Hochschule. Denn es ist ja auch in unserem Interesse, wenn die Studierenden ihr Studium zügig abschließen und auch erfolgreich abschließen.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, im Moment gibt es zwei Gesetze, die novelliert werden, also überarbeitet werden, in einer neuen Fassung dann verabschiedet werden sollen, weil es gibt Veränderungsbedarfe. Und ist es einmal das Thüringer Hochschulgesetz, das ist ja euer Bereich, und das Thüringer Personalvertretungsgesetz, das ist auch euer Bereich. Was gibt es denn da für Anlässe, warum die beide überhaupt geändert werden sollen?
Also da muss man vielleicht schon beginnen beim Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung. Auch dort waren wir im Vorfeld schon aktiv und hatten uns als Gewerkschaft beispielsweise mit den bildungspolitischen Sprecher der Fraktionen zusammengesetzt und überlegt, was man dort, ich sag mal, an ambitionierten Zielen im Koalitionsvertrag unterbringen könnte. Und schließlich fanden sich auch die ein oder andere Aussage im Koalitionsvertrag, was man denn verbessern möchte. Und ein wesentlicher Punkt war dabei die Stärkung der Mitbestimmungsrechte an den Hochschulen. Also Mitbestimmungsrechte aller Statusgruppen, das wären die Beschäftigten, die Studierenden und natürlich auch die Professorenschaft.
Und Mitbestimmung, über was bestimmt man da so mit? Also wie hoch das Mensaessen kostet oder um was geht's da?
Ja, im Prinzip geht es dabei um die ganze, ja, neudeutsch ausgedrückt, Governance-Struktur an der Hochschule. Das heißt, wie findet man zu Entscheidungen an der Hochschule? Mhm. Wie sind die Gremien zusammengesetzt und was dürfen diese Gremien entscheiden? Und dort sind jetzt doch wesentliche Änderungen geplant in der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes mit wirklich sehr interessanten Ansätzen und man muss letztlich sehen, was bei der Umsetzung oder wie die Umsetzung dann möglich sein wird und wie es auch im Alltag an den Hochschulen dann funktionieren wird.
Okay, und zu den wirklich interessanten Änderungsansätzen, die es gibt, aber noch nicht verabschiedet sind, weil dieses Gesetzgebungsverfahren läuft noch, kommen wir dann nach der nächsten Musik. One, two, three, four.
Bildung in Thüringen, heute zum Thema Hochschulpolitik und wir haben Marco Hennhöfer hier zu Gast, einen Experten von Seiten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und wir wollen uns verständigen über Änderungen, über Gesetzesänderungen hier in Thüringen, die notwendig sind, denn wir haben so ein bisschen die Überschrift gewählt, rot-rot-grüne Hochschulpolitik, viel Lärm um nichts oder viel Rauch um nichts. Hat sich in der Hochschulpolitik aus Sicht der GEW nicht so viel getan, wie man über Koalitionsvertrag oder vorbereitende Gespräche erwartet hat?
Naja, was sich jetzt umsetzen lassen wird, werden wir sehen, wenn das Gesetz tatsächlich verabschiedet wird dann. Also die Ansätze sind durchaus gut und ich denke, finden auch bundesweit schon auch Beachtung. Denn man versucht jetzt tatsächlich von dieser professoralen Mehrheit in den Gremien, wie die aktuell an nahezu allen Hochschulen gegeben ist, wegzukommen hin zu einer paritätischen Besetzung der Gremien.
Also paritätisch zwischen welchen Gruppen?
Paritätische Besetzung zwischen Studierenden, Mitarbeitern und Professoren, beziehungsweise bei den Universitäten dann nochmal unterschieden wissenschaftliche Mitarbeiter und ja technische und Verwaltungs- oder Beschäftigte in Technik und Verwaltung. Ja. Also dort hat man dann 4 Gruppen von Beschäftigten bzw. Studierenden, an den Hochschulen für Technik, Fachhochschulen entsprechend nur 3 Gruppen.
Und die sollen alle 25% oder 33% Stimmanteil bekommen?
Genau, also mit gleichem Stimmanteil, wobei dann kommt auch schon eine Einschränkung, denn bei dieser nicht paritätischen Besetzung, wie wir die bisher haben, also Professoren haben die Mehrheit bei allen Entscheidungen, beruft man sich immer auf ein höchstrichterliches Urteil aus dem Jahr 1973, in dem festgestellt wurde, dass ja die Professoren bei Entscheidungen, die unmittelbar die Wissenschaft betreffen, die Mehrheit haben müssen. Mhm. Und das wurde seitdem immer so ausgelegt, dass sie bei allen Entscheidungen die absolute Mehrheit haben. Das heißt, die Gremien der Hochschule sind in der Regel so zusammengesetzt, dass die Gruppe der Professoren alle anderen im Gremium überstimmen kann.
Aber es gibt offenkundig, also das höre ich jetzt raus, jede Menge Entscheidungen, die nicht die Wissenschaft selber betreffen, die auch trotzdem getroffen werden müssen.
Genau, also das ist jetzt schon ein schwieriger Punkt auch in dem Gesetzgebungsverfahren. Wie differenziert man jetzt? Also welche Entscheidungen betreffen unmittelbar die Wissenschaft? Dann müssten laut Gesetzurteil die Professoren in der Mehrheit haben. Und wann ist das nicht der Fall? Dann hätte man die paritätische Besetzung. Aha. Und im Gesetz wird jetzt versucht, praktisch anhand eines Kataloges zu regeln, für welche Entscheidungen paritätisch und für welche Entscheidungen professorale Mehrheit.
Das versucht das man im Gesetz zu regeln?
Ja, versucht man tatsächlich im Gesetz zu regeln. Und man hat aber auch gleich erkannt, dass es hier wohl zu Meinungsverschiedenheiten kommen könnte über die Zuordnung einzelner Themen. Und dementsprechend ist auch ein Schlichtungsverfahren vorgesehen. Das heißt, wenn jetzt eine Gruppe im Gremium sagt, wir denken aber nicht, dass das eine unmittelbare Angelegenheit für die Forschung ist, dann wird ein Schlichtungsprozess eingeleitet, ich denke mit einer Frist von 4 Wochen und am Ende kann auch das Ministerium mitentscheiden und so kommt man dann schließlich zu einer Entscheidung, ist es denn tatsächlich ein Thema für die professorale Mehrheit oder nicht.
Wie ist denn das in anderen Bundesländern geregelt?
Also tatsächlich so, dass die Professoren in der Regel die Mehrheit der Sitze im Gremium haben, beziehungsweise die Mehrheit der Stimmen. Also man kann auch mit mehrfachen Stimmen, könnte man auch arbeiten.
Das heißt also, Thüringen begibt sich hier auf ein Neuland?
Weitgehend, ja. Ja.
Und da warten natürlich alle anderen auch drauf, was passiert da in Thüringen, wie wird das Gesetz ausformuliert und wie wird es dann umgesetzt?
Genau, also das sind wirklich sehr spannende Dinge mit, ja, den wir hier entgegenblicken.
Und ich sag mal, das hauptsächliche Personal im Ministerium ist ja eigentlich noch das alte, bis auf ganz oben die Führungsriege, Staatssekretär, Minister. Liegt es denn an diesen beiden Personen, dass die da jetzt so mutig sind? Nehmen die den Koalitionsvertrag ernst? Wir hören ja aus vielen anderen Bereichen, es klappt nicht so sehr, Dinge des Koalitionsvertrages umzusetzen. Hier ist ja offenkundig jemand mit großem Ehrgeiz dabei.
Ja, also ich muss sagen, insbesondere die Novellierung zum Thüringer Hochschulgesetz ist meines Erachtens sehr gut verlaufen. Also es fanden beispielsweise Werkstattgespräche an allen Hochschulstandorten statt, bei denen im Prinzip alle Beschäftigten, alle Studierenden eingeladen waren und ihre Meinung zum Gesetz beitragen konnten beziehungsweise ansprechen, was sie gerne geregelt haben möchten.
Der Minister selber hat das gemacht.
Der Minister war selbst anwesend bei den Werkstattgesprächen, hat dort Meinungen aufgenommen von den Beschäftigten und ja, wurde beispielsweise auch alles auf Video aufgezeichnet, gestreamt, danach transkribiert. Also es gibt tatsächlich Abschriften dann auch von diesen Werkstattgesprächen. Und dann ging es in eine, ich sag mal, heiße Arbeitsphase im Ministerium, wo dann praktisch mit anderen Landesgesetzen verglichen wurde, wie ist es dort geregelt, wie könnten wir es hier in Thüringen regeln. Und ja, im Ergebnis bzw. danach fanden nochmal Expertengespräche statt, wo wir auch nochmal als Gewerkschaft eingeladen waren, und infolgedessen entstand dann der Entwurf zum Gesetz. Also auch hier schon im Gesetzgebungsverfahren ja ein sehr demokratisches Vorgehen, was ja auch das Grundansinnen dieser ganzen Geschichte war. Also das kann man durchaus auch mal lobenswert erwähnen, dass hier tatsächlich alle einbezogen wurden und ja Gelegenheit hatten, ihre Meinung einzubringen.
Mhm. Betrifft das auch die Vertreter der anderen Parteien? Oder war das jetzt nur ein Gremium oder eine Diskussion unter Hochschulleuten?
Also die Diskussion war weitgehend, ich sag mal, zwischen Hochschulleuten und Vertretern des Ministeriums. Und ich denke mal, die anderen Parteien, Fraktionen werden jetzt, wenn es ins Anhörungsverfahren geht, noch stärker mit einbezogen werden.
Also nach der nächsten Musik hören wir uns dann doch nochmal an. Es gibt dennoch Widerstände, auch gegen dieses, sagen wir, Demokratisierungsanliegen der Hochschulen. Welche das sind und aus welcher Ecke die kommen, das hören wir nach der nächsten Musik.
Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute mit dem Thema rot-rot-grüne Hochschulpolitik. Viel Rauch um nichts? Fragezeichen. Wir hatten jetzt gehört, es gibt gute und positive Tendenzen, auch aus Sicht der Gewerkschaft, was die angestrebte Demokratisierung der Hochschullandschaft betrifft. Da hat sich das Ministerium sehr lobend hervorgetan, diesen Prozess selber sehr demokratisch und transparent gestaltet. Jetzt ist das Gesetz im Gesetzgebungsverfahren, es ist noch nicht verabschiedet, aber wenn es so kommt mit den paritätischen Beteiligungen, dann wird die GEW das begrüßen. So hat Marco Hennifer uns das jetzt berichtet. Aber was wir noch nicht gefragt haben, ist, wenn es um paritätische Beteiligung aller Beschäftigten oder aller Gruppierungen geht an den Hochschulen und Universitäten, kann man sich ja vorstellen, da muss man jetzt, glaube ich, nicht für studiert haben, dass es natürlich Leute gibt, die bisher davon profitiert haben, von der bisherigen Machtfülle, die das wahrscheinlich nicht so gut finden. Ist dem so?
Ja, also das, die paritätische Besetzung wird durchaus natürlich auch kritisch gesehen. Also insbesondere auch von Hochschulleitungen beziehungsweise auch von Hochschulräten, in deren, ich sag mal, Kompetenzen oder in deren Zusammensetzung auch eingegriffen wird durch das Gesetzgebungsverfahren. Also die wesentliche Kritik kommt tatsächlich aus den Reihen Hochschulleitungen und Hochschulräte. Mhm. Also bei den Hochschulleitungen ist es so, dass sich auch hier einige Entscheidungen weg von der Hochschulleitung hin zum Senat verschoben haben. Also man geht hier tatsächlich wieder etwas weg von der, ja, sogenannten unternehmerischen Hochschule, wo wir praktisch eine Unternehmensführung und einen Aufsichtsrat haben, so wie man das von Unternehmen kennt, in Form der Hochschulleitung und des Hochschulrates. Also hier besinnt man sich wieder ein bisschen darauf zurück, dass die wesentlichen Entscheidungen an einer Hochschule doch dort vom höchsten Gremium, nämlich vom akademischen Senat, getroffen werden sollten.
Mhm. Gut, wir verfolgen das gespannt, wenn sich dann dort das Gesetz durch den Landtag bringt und neu verabschiedet wird, werden wir bestimmt nochmal ins Gespräch kommen und fragen, was ist da jetzt eigentlich ganz konkret beschlossen worden. Und wir gucken dann auch vielleicht bestimmt die ersten Auswirkungen an. Ein anderes Thema ist das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz. So.
Jetzt, das klingt schon gut.
Das klingt gut. Jetzt sind wir, in einer Sendung, die für bildungsinteressierte Menschen da ist und nicht jeder weiß, was damit anzufangen. Die Abkürzung heißt übrigens WIS-Zeit-VG. Was ist denn das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Marco?
Ja, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Spezialgesetz, das Befristungsregelungen für Hochschulen enthält. Und ja, das geht etwas über die Regelungen hinaus, die zum Beispiel für Unternehmen zur Verfügung stehen. Im Unternehmen können Verträge befristet werden nach dem sogenannten Teilzeit- und Befristungsgesetz. Also auch dort sind Befristungen möglich. Allerdings etwas restriktiver reguliert, als es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zulässt. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz als Spezialgesetz für die Hochschulen, um dort zum Beispiel die Promotionsvorhaben zu ermöglichen.
Jetzt sagst du, um zu ermöglichen, ich habe jetzt aus deinen ersten Sätzen herausgehört, es geht darüber hinaus, heißt, es gibt mehr Gründe für Befristungen, die möglich sind, und es gibt mehr Befristungen überhaupt. Also eigentlich für den Arbeitnehmer eher nicht so toll.
Genau, also vielleicht nochmal, wie es außerhalb der Hochschulen ist. Dort kann nach Teilzeit- und Befristungsgesetz maximal für 2 Jahre ohne Sachgrund befristet werden. Das heißt, es ist keine Begründung notwendig, warum denn der Arbeitsvertrag befristet wird. Mhm. Will man darüber hinaus oder abweichend befristen, ist nur die Befristung mit Sachgrund möglich. Zum Beispiel eine Befristung zur Vertretung. Wenn eine Beschäftigte in Elternzeit ist, das ist so ein typischer Fall. Mhm. Das ist dann auch noch möglich nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlaubt jetzt praktisch eine sachgrundlose Befristung oder eine Befristung zur Qualifizierung für 6 Jahre, maximal bis zu 6 Jahre auszusprechen, bis zum Erreichen der Promotion. Und danach ist nochmal weiter eine Befristung möglich, nochmals für 6 Jahre bis zum Erreichen der Habilitation beispielsweise. Also insgesamt 12 Jahre, beziehungsweise in der Medizin sogar 15 Jahre Befristung sind dort möglich zur Qualifizierung. Darüber hinaus ist es dann auch noch möglich, weiter zu befristen, dann allerdings nur, wenn eine Drittmittelfinanzierung vorliegt, beziehungsweise auch, wenn es sich um Befristung nach Teilzeit- und Befristungsgesetz handelt. Also dann auch wieder zur Vertretung. Das sind solche Möglichkeiten, die dann noch bestehen.
Also die jungen Leute oder die Menschen, die sich darauf einlassen, müssen da in Kauf nehmen, 12 Jahre lang in befristeten Verträgen zu arbeiten, ohne zu wissen, ob die mal entfristet werden, ohne zu wissen, ob sie am Ende auch aufgrund ihrer jetzt erreichten hohen Qualifikation entsprechend übernommen werden.
Genau, also das ist natürlich ein Schwachpunkt bei diesem Gesetz, beziehungsweise war ursprünglich wohl die Intention, dass ja, die Promoventen oder Habilitierten dann die Hochschule verlassen nach den 6 oder 12 Jahren. Aber natürlich sind das auch immer sehr wichtige Erfahrungsträger an den Hochschulen, die man auch oft gerne behalten würde. Also renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die man dann ungern ziehen lässt nach 12 Jahren.
Mhm. Gut, soweit erstmal. Jetzt zur nächsten Musik. Und nach der nächsten Musik sprechen wir mit Marco Hennhöfer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft weiter darüber, über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und er hat einige populäre Irrtümer gesammelt. Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Bildung in Thüringen heute zum Thema Hochschule und Hochschulgesetze. Marco Hennhöfer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist da und erläutert uns einige der Hintergründe, die für die Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht so einfach zu erschließen sind. Aber wir haben ja viele Studierende, viele Akademiker auch hier in Erfurt und in Jena, da wo die Sendung gehört werden. Und deswegen ist es also auch wichtig, dass wir da mal einige Hintergründe beleuchten. Und wir kommen nochmal zurück zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wir haben dieses Ungetüm schon mal ein bisschen erklärt und nun gibt es nach deiner Ansicht da einige Irrtümer, die im Gesetz enthalten sind, wo die Leserinnen und Leser oder die Studierenden und Akademiker vielleicht glauben, das wird mit dem Gesetz nicht mehr passieren, aber nach deiner Auffassung ist es nicht so. Was sind da so die wesentlichsten Irrtümer, denen man ausgesetzt ist?
Also ein Irrtum, der uns auch gelegentlich mal in unserer Praxis als Personalräte begegnet, ist, dass sich bei Nutzung der sogenannten familienpolitischen Komponente, muss ich vielleicht auch erst nochmal erklären, um was sich dabei handelt. Also die familienpolitische Komponente beinhaltet im Prinzip, dass bei Zeiten der Kindererziehung sich der maximale Befristungszeitrahmen um 2 Jahre je Kind verlängert. Das heißt, dann hätte ich entsprechend nicht mehr 6 Jahre zum Erreichen der Promotion, sondern sogar 8. Das heißt aber noch nicht, dass sich der Arbeitsvertrag damit verlängert. Das ist häufig ein Irrtum, wenn Beschäftigte denken, sie nehmen jetzt Elternzeit und um die Elternzeit verlängert sich automatisch der Arbeitsvertrag. Das ist nur eine Option im Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Also es ist möglich, dann auch den Arbeitsvertrag zu verlängern, aber es ist keine Muss-Regelung. Viele Hochschulen nutzen das und verlängern dann tatsächlich um diese Zeiten. Aber wir als GEW hätten uns dort auch im Wissenschaftszeitvertragsgesetz gerne eine verbindliche Regelung gewünscht.
Das heißt, die Frau, die jetzt ein Kind bekommen hat und angenommen im 5. Lebensmonat des Kindes endet der Vertrag, kann den Antrag stellen, dass das weiter verlängert wird, muss aber nicht genehmigt werden. Das heißt, nach dem 6. Monat, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie dann arbeitslos, obwohl sie noch in Elternzeit ist. Nee, sie kann dann nicht mehr in Elternzeit sein, weil sie ja keinen Arbeitgeber mehr hat.
Na gut, wenn wir natürlich einen Arbeitsvertrag haben, der dann während der Elternzeit ausläuft, dann würde tatsächlich das Arbeitsverhältnis enden. Also wenn der Arbeitgeber dann nicht mitspielt und entsprechend verlängert.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt kriegt sie auch kein Elterngeld mehr, weil Elterngeld kriegt sie ja nur, wenn sie einen Arbeitgeber hat.
Recht komplizierte
Das ist jetzt eine gute Frage. Da müsste man vielleicht mal gucken, wie das
in der Praxis ist.
Wie das tatsächlich geregelt ist.
Also zumindest für denjenigen, den es betrifft, ein Unsicherheitsfaktor. Ja. Der also Lebensplanung auch ein Stückchen wieder nach hinten verschiebt.
Genau, ja. Wobei die Regelfälle, die wir dort haben, ist, dass die Schwangerschaft, Elternzeit eher irgendwo in der Mitte des Promotionsvorhabens liegt und dann geht es immer darum, können Zeiten noch hinten dran gehängt werden. Also dass tatsächlich ein Arbeitsverhältnis während der Elternzeit endet, ist eigentlich selten der Fall.
Und bei dem Regelfall, wie ist es da? Wie verhält sich da die Uni als oder die TU als Arbeitgeber? Wird das in der Regel dann hinten dran gehängt oder eher nicht?
Genau, also auch da muss man etwas differenzieren. Also bei Beschäftigten, die zum Beispiel aus Haushaltsmitteln finanziert werden, dort ist das einfacher. Dort wird das üblicherweise gemacht. Auch nicht nur an der TU Ilmenau, machen inzwischen viele Hochschulen, dass sie diese Option nutzen. Schwieriger wird das Ganze bei drittmittelfinanzierten Arbeitsverhältnissen. Denn dort endet ja üblicherweise das Projekt auch mit Ablauf des Arbeitsvertrages und dort dann nochmal ein halbes Jahr dran zu hängen, ist schwieriger. Aha. Denn die Drittmittel sind nicht mehr da, das Projekt ist abgearbeitet, wie will man es dann machen? Aber auch dort sind die Hochschulen jetzt dabei, Regelungen zu finden, die auch das ermöglichen. Aha.
Das scheint ja eine komplizierte Materie zu sein mit vielen Einzelfallregelungen. Wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin an der Hochschule, da wende ich mich dann immer an meine Gewerkschaft, an meinen Personalrat. Wer hilft mir dabei?
Genau, das wären schon mal 2 Ansprechpartner, also Gewerkschafter, Personalräte beziehungsweise auch die Personalabteilung haben natürlich eine Pflicht, entsprechend zu informieren und Auskunft zu erteilen.
Mhm. Und ihr macht das auch? Also du hast jetzt gesagt, du bist selber auch Personalratsvorsitzender an der TU Ilmenau. Und das ist oft ein Fall, dass es um Befristungsstreitigkeiten, sage ich mal, oder Nachfragen geht? Oder ist das wieder eher eine Randrolle in eurer Tätigkeit als Personalrat?
Na, ich sag mal, die rechtlichen Fragen eher weniger. Also es sind dann schon eher generelle Bedenken der Beschäftigten. Wie soll es denn weitergehen mit dem Arbeitsvertrag? Oder mein Vertrag läuft in 3 Monaten aus und wir haben noch keine Folgefinanzierung. Also es sind dann eher die Unsicherheiten.
Mhm. Dann interessieren uns natürlich, weil wir das auch schon länger verfolgen, die Frage studentischer Beschäftigte in Thüringen und ihre Bezahlung. Da gab es ja vor Jahren immer diese Diskussion der Praktikanten oder der Generation Praktikum, wo man also Leute auch Wochen und Monate in kostenlose Praktika geschickt hat. Da sollte sich was ändern und es sollte einen Tarifvertrag geben für studentische Beschäftigungen, um da eine gewisse Regelung reinzubringen, aber auch eine Berechenbarkeit sicherlich für die betroffenen Studierenden. Wie ist da der Stand zurzeit?
Genau, also wenn man sich mal die studentischen Beschäftigten an den Hochschulen betrachtet, dann wird man dort auch einige Unterschiede zu den Tarifbeschäftigten beispielsweise feststellen. Also zum einen ist auffällig, dass die Stundenlöhne der studentischen Beschäftigten einseitig, also arbeitgeberseitig, einfach festgesetzt werden. Wobei unsere gewerkschaftliche Vorstellung da natürlich eine andere ist. Solche grundlegenden Arbeitsbedingungen sollten doch zwischen den Tarifpartnern ausgehandelt werden. Also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite an einem Tisch und dann wird verhandelt.
Wer wären denn die Tarifpartner?
Genau, also die Tarifpartner wären dort die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, also für den Tarifvertrag der Länder, beispielsweise die GEW, aber auch Verdi und noch einige kleinere Gewerkschaften. Und auf der anderen Seite steht die Tarifgemeinschaft der Länder. Das sind üblicherweise die Finanzminister aus den Ländern, beziehungsweise deren Vertreter dann im entsprechenden Gremium.
Und jetzt formulierst du das alles sehr im Konjunktiv. Das heißt, es gibt noch keinen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte.
Genau. Also es steht im Koalitionsvertrag, dass sich unsere Landesregierung bemühen möchte, dort tarifvertragliche Regelungen zu finden. Und unsere Vertreter in der Tarifgemeinschaft der Länder hatten dort auch den Vorschlag eingebracht, beziehungsweise das Anliegen, speziell für Thüringen einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte aushandeln zu dürfen. Mhm. Ja, das fand aber die Ablehnung der TDL. Das heißt, dort gab es keine Freigabe in Thüringen, einen derartigen Tarifvertrag auszuhandeln. Mhm. Denn die TDL agiert natürlich auf Bundesebene und ja, dort ist es schwierig, wenn man dann einzelne Spezialregelungen für einzelne Bundesländer zulässt. Ich denke deshalb hier die komplette Verweigerung bei der TDL. Konsequent wäre es natürlich, würde man auf Bundesebene derartige Regelungen finden.
Ja. Und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Also hat jetzt die rot-rot-grüne Landesregierung dann sofort den Schwanz eingezogen und gesagt, da können wir auch nichts machen, da wollen wir nichts machen? Oder wie ist denn so die Einschätzung seitens der Gewerkschaft, also des einen Tarifpartners? Kriegt man die noch an den Verhandlungstisch und wenn ja, wie?
Also auf Tarifvertragsebene wird das sehr schwierig. Also das zeichnet sich ab. Dort müssten wir auf Bundesebene nochmal richtig aktiv werden, um dort vielleicht voranzukommen. Für Thüringen sehen wir eher den Weg auf einer Verordnungsebene, dass man dort vielleicht auch auf Verhandlungswege zu einem Ergebnis kommt, beziehungsweise war auch schon eine Rahmendienstvereinbarung, also zwischen Hauptpersonalrat und Ministerium angedacht, dass man dort möglicherweise auch über eine derartige Vereinbarung Regelungen für die studentischen Beschäftigten trifft.
Um nochmal zurückzukommen auf die Grundproblematik, es wird quasi einseitig durch den Arbeitgeber festgelegt, was der Mensch zu verdienen hat, welche Sozialleistungen dahinter stehen. Wenn es aber keinen Tarifvertrag gibt, könnte man doch alle auffordern und sagen, verhandelt doch während eurer Einstellung. Das kann doch individuell theoretisch geregelt werden. Wenn der Student sagt, ich für 10,14 Euro mache hier gar nichts, ich mache was für 14 Euro.
Na gut, das könnte der Studierende sicherlich sagen, aber wahrscheinlich wäre er dann genauso schnell wieder draußen, wie er reingekommen ist.
Genau so. Also, ja, es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage.
Ne? Also die auf dem Verordnungswege sind tatsächlich die Obergrenzen der Stundenlöhne geregelt. Mhm. Also nach unten könnte man sogar abweichen. Also man müsste theoretisch nur den Mindestlohn bezahlen. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Aber die Hochschulen reizen auch dort die Höchstgrenzen zunehmend aus, sage ich mal. Also auch dort hat man erkannt, dass man auch die Hilfskräfte ordentlich bezahlen sollte, denn man erwartet natürlich auch gute und ordentliche Arbeit. Mhm. Ja, weitere Dinge, die dort auffällig sind, beispielsweise der Urlaubsanspruch. Dadurch, dass hier tarifvertraglich nichts geregelt ist, bleibt es hier auch beim gesetzlichen Mindestanspruch. Das heißt 20 Tage Erholungsurlaub im Jahr, wobei die Tarifbeschäftigten 30 Tage im Jahr haben. Also das sind einfach solche Ungleichheiten, die vielen gar nicht bewusst sind. Also ja. Wo der Tarifvertrag für die übrigen Beschäftigten doch wesentlich besser ist als das Minimum der gesetzlichen Regelungen.
Also da gibt es also jede Menge zu tun. Ihr seid am Ball und hofft also, dass diese Gesetzesänderungen noch in der rot-rot-grünen Regierungsphase auch verabschiedet und umgesetzt werden.
Genau, also es sind ja zwei Gesetze in der Novellierung jetzt, das Thüringer Hochschulgesetz. Ich denke, da werden wir noch bis Jahresende tatsächlich soweit durchkommen damit. Was auch noch ansteht, ist das Thüringer Personalvertretungsgesetz. Das wird in der Tat spannend, da im Mai 2018 auch wieder Personalratswahlen stattfinden sollten. Und dann muss bis dahin entweder das Gesetz fertig sein, das ja auch das Wahlverfahren und so weiter regelt, oder man müsste gegebenenfalls die Personalratswahlen nochmal aufschieben. Ja. Also da ist ein gewisser Druck da, auch dieses Gesetzesvorhaben bis ja, 2018, Beginn 2018 fertig zu bekommen. Ja.
Also spannende Themen auch ja. Für Bildung in Thüringen, die wir weiter verfolgen werden und natürlich auch verfolgen müssen. Vielen Dank für die Informationen, Marco. Alles Gute für die viele Arbeit, die jetzt vor euch steht. Da heißt es also wirklich Ärmel hochkrempeln und nicht locker lassen, denn man steht natürlich auch in der Öffentlichkeit und die anderen Bundesländer schauen auch so ein bisschen auf Thüringen. Was passiert da? Was kriegen Gewerkschaften und Verbände mit der rot-rot-grünen Regierung noch im Bereich der Hochschulgesetzgebung gebacken?
Ein letzter Hinweis noch, auch von mir erstmal schönen Dank, Marco, dass du heute im Studio warst. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, über dieses Referat Hochschulen Forschung bei der GEW und dass sie das eben auch alles als Themenschwerpunkt in die Zeitung gebracht haben. Es gibt ja eine Mitgliederzeitung bei der GEW und die ist vor 2-3 Tagen online erschienen, wird jetzt demnächst bei allen Mitgliedern logischerweise im Briefkasten liegen, aber wer sich dafür interessiert, kann sie online unter www.gew-thüringen.de auch nachlesen und in die einzelnen Beiträge hineinschauen. Also nochmal schönen Dank. Bis bald.